Was immer hilft, ist ein Perspektivenwechsel. Und wenn man heute denkt, dass Post-Market Surveillance gleich ich schaue mir ein paar Reklamationen an ist, dann ist man komplett auf dem Holzweg. Planung, Planung, Planung.
Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Bruckmann.
Das ist ein Irrglaube, dass man denkt, dass man durch den PSUA neue Erkenntnisse gewinnt. Klare Kommunikation, immer wieder eine Herausforderung.
Hallo Claudia.
Hallo Jörg.
Wie geht's?
Mir geht's ganz gut. Es ist zwar super, super kalt draußen, aber die Sonne scheint seit Tagen. Ich find's total schön. Wir haben jetzt richtig Winter. Wie geht's dir?
Soweit auch ganz gut. Die Wassertonne im Garten ist eingefroren.
Das glaube ich. Sag mal, kennst du dich mit Post-Market-Surveillance aus?
Worauf möchtest du da speziell hinaus, Claudia? Möchtest du da eher auf die Schnittstellenfunktion oder willst du mich jetzt hier testen?
Genau, ich frage jetzt ein bisschen ab. Nein, ich kann mich erinnern, dass du dich gequält fühltest durch die PSUA-Berichte.
Weniger dadurch als mit diesem Trendreporting. Das war eher eine harte Nuss.
Oh ja, da drückt mir auch der Schuh. Das ist ein Thema, was ich sehr belastend empfinde. Aber da wir uns damit auch nicht so gut auskennen, haben wir ja jemanden eingeladen. Hallo Markus, stell dich doch mal selber vor.
Ja, hallo Claudia, hallo Jörg, schön bei euch zu sein. Ich bin Markus, ich liebe PMS. Bei Smith & Nephew arbeite ich im Bereich Post-Market Surveillance und leite die globale Abteilung für Post-Market Surveillance. Wir haben Teams für die Überwachung von unseren Orthopädieprodukten, unseren Sportmedizinprodukten und auch unseren Wundprodukten. Mein Team ist verteilt über die USA, Großbritannien und Costa Rica. Wir kümmern uns um Überwachung nach dem Inverkehrbringen von allen Produkten, sei es Klasse 1, sei es Klasse 3. Haben also das ganze Potpourri da an Produkten. Was ich vorher gemacht habe übrigens, ich bin ein bisschen vielleicht ein Quereinsteiger in die Medizinprodukteindustrie. Ich habe Jura studiert, habe also einen juristischen Hintergrund und habe da mit einem Schwerpunkt auf Informationsrecht meine Ausbildung absolviert. Und dann wäre meine Arbeitszeit meine große Leidenschaft für Post-Market Surveillance und besonders Daten entwickelt. Vor dieser Rolle habe ich längere Zeit auf unserem EU-MDR-Projekt gearbeitet. Das war ein Riesen-Effort. Da hatten wir mehr als 300 Leute drauf. Falls ich nicht bei Smith & Nephew ausgelastet bin mit meinem Team, dann bin ich auch noch Co-Vorsitzender der PMS- und Vigilanzgruppe von MedTech Europe. Also arbeite da an den MDCG-Taskforces für Post-Market-Surveillance, für den PSUR und auch für die Vigilanz-Leitlinien mit. Und weil das ja auch noch nicht ausreicht, habe ich mich auch noch entschieden, beim Vorstand von den Medical Device Knowledge Units, MDKU, mitzumachen. Da bin ich Gründungsmitglied und da versuchen wir, die Digitalisierung der technischen Doku voranzutreiben. Wie ihr seht, was ich versuche, ist eine Schnittstelle zu bauen zwischen den gesetzlichen Anforderungen und wie kann man das dann praktisch umsetzen. Also das ist das, was mich interessiert. Das finde ich eine super spannende Sache.
Ja, das ist ja außergewöhnlich, dass ein Jurist sagt, er interessiert sich über die praktische Umsetzung, weil ganz häufig sind Juristen ja doch eher ein bisschen abstrakt und eher auf die Regeln bedacht. Hast du das Gefühl, du bist manchmal so ein Alien, wenn du viel mit Ingenieuren zusammenarbeitest?
Ja, durchaus, weil gerade im Bereich Medizinprodukte viele Ingenieure die Regulation interpretieren. Aber das wäre eigentlich, manchmal sage ich zu den Ingenieuren dann auch so, naja, also wenn ich jetzt Cut-Design machen würde und davon keine Ahnung habe, da würde mir das auch keiner als Aufgabe geben, mach doch mal eine Zeichnung neu, weil mir keiner sagen würde, du bist kein Ingenieur, du hast das nie gelernt, warum machst du das? Andersrum scheint das ganz akzeptiert zu sein.
Das ist interessant. Vielleicht sollte man mal einen Test machen. Man lässt die Juristen mal Medizinprodukte sein und guckt sich das dann an. Das könnte ziemlich amüsant werden.
Was mir hilft von meinem Studium her, ist ganz was anderes. Ist nämlich, komplexe Sachverhalte immer kondensiert irgendwie zu Papier zu bringen, aber in einer Art und Weise, dass es für andere nachvollziehbar ist. Auch eine technische Dokumentation so zu schreiben, dass es für Leute verständlich ist, die nicht bei einem Hersteller arbeiten. Also ist natürlich ganz klar, wenn ich der R&D-Ingenieur bin, dann kenne ich das Produkt. Aber vielleicht merke ich auch manchmal gar nicht mehr, dass das für einen Dritten komplett unverständlich ist, weil der gar nicht die ganzen internen Wörter kennt, die ganzen Fachausdrücke. Da komme ich dann manchmal rein und versuche das dann so zu formulieren, dass das auch eine Behörde, die dann nicht der Experte ist oder ein Reviewer, verstehen kann, ist auch eine Kunst.
Ja, stimmt. Das ist generell mit der Kommunikation auch so, ne? Also es gibt ja auch gerade so unter den unterschiedlichsten Managementbereichen, also Qualitätsmanagement oder Prozessmanagement, die reden zwar manchmal mit den gleichen Begriffen, meinen aber was völlig anderes.
Sehr, sehr schönes Beispiel, ja. Klare Kommunikation, immer wieder eine Herausforderung. Jeder sagt natürlich, Kommunikation ist so wichtig. Wir müssen mit Behörden kommunizieren, wir müssen mit den benannten Stellen kommunizieren, wir müssen im Unternehmen kommunizieren. Aber das dann wirklich praktisch wieder umzusetzen, weil jeder auch natürlich seine Wahrnehmung hat, dass durch seinen Filter geht, dann wieder durch den Filter des anderen. Ja, Kommunikation ist immer wieder eine Herausforderung. Mhm.
Welche Kommunikation findest du in deinem Berufsalltag mit welchen Stakeholdern am schwierigsten?
Das ist überall gleich. Es kann nicht sagen, dass das intern oder extern am schwierigsten ist. Ich glaube, was immer hilft, ist ein Perspektivenwechsel. Also wenn man sich mal versucht, in die Rolle von anderen hineinzuversetzen. Ich glaube auch, dass Leute bei Herstellern, die Leute bei den Behörden, die Leute bei den benannten Stellen, jeder versucht ja eigentlich morgens einen guten Job zu machen. Es kommt ja keiner morgens ins Büro rein und sagt, was ist heute der größtmögliche Schaden und das größtmögliche Chaos, das ich anrichten könnte. Ja, sondern jeder versucht, einen guten Job zu machen. Und dann diesen Perspektivenwechsel, was hilft den anderen eigentlich? Wie müsste das denn aussehen, damit es für die möglichst sinnvoll und strukturiert ist? Und das merke ich auch bei denen, wenn ich mit Behörden kommuniziere. Wenn ich denen manchmal erkläre, dann mehr im Detail, wie das denn bei einem Hersteller wirklich funktioniert, dann wird ihnen das klarer und dann sagen sie, ah, okay, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt.
Jetzt hast du ja erwähnt, dass du die Umstellung der MDR mit begleitet hast. Was waren da für dich die größten Herausforderungen? Also für dich persönlich?
Es gab eigentlich gar keine Hürde, weil es hat einfach nur Riesenspaß gemacht. Ich bin der Europäischen Kommission in Behörden unendlich dankbar, dass sie mir die EU-MDR geschenkt haben, weil wenn man jetzt aus reiner professioneller Sicht das mal anschaut, dann passiert sowas vielleicht einmal, maximal zweimal im Berufsleben. Die Medical Device Directive, die kam 1990, 1993 und die hat es jetzt bis 2017 gegeben. Also jetzt sehen wir jetzt, die MDR wird noch eine Zeit lang da sein. Wahrscheinlich wird sie überarbeitet, angepasst, aber sie wird jetzt nicht ganz komplett neu geschrieben. Und deshalb war das eine Riesenchance. Und ich habe dann eine Rolle aufgegeben, auch im Konzern, um auf dieses EU-MDR-Projekt zu wechseln, weil ich das als super persönlich eine spannende Herausforderung war, weil man dann sowohl im Unternehmen als auch extern komplett neue Möglichkeiten hat, diesen Bereich mitzugestalten. Mhm. Und gestalten ist ja etwas, was wir gerne, also ich glaube, das macht vielen Leuten Spaß. Und von daher ist es diese Neugestaltung dieses Bereichs einfach eine Riesenchance.
Was hast du denn unmittelbar davor gemacht?
Davor habe ich die globale Reklamationsabteilung geleitet.
Mhm. Dann bist du jetzt gar nicht so weit weg, wenn du bei der Post-Market Surveillance gelandet bist, weil das ist ja dann doch eine enge Verzahnung davon.
Ja, das sagst du jetzt einfach so und ich sehe das komplett anders. Ich glaube nämlich, dass viele Leute noch denken, dass Post-Market Surveillance einfach nur so ein bisschen ist wie Complaint Management. Aber das ist der Trick, dass sich das mit der MDR jetzt schlagartig krass verändert hat.
In welcher Hinsicht?
Ich bin jetzt seit 2011 im Bereich Medical Devices. Wenn ich jetzt 2013, 2014 an Konferenzen zurückdenke, erstens waren wir da eine kleine internationale Gruppe von maximal 30 Leuten, die sich dort getroffen haben. Und das war irgendwie so eine kleine Ansammlung von Freaks, die sich da irgendwie getroffen haben und irgendwas über Post-Market Surveillance geredet haben. Warum war das so? Also wenn man jetzt sich mal die alte Medizinprodukte-Richtlinie anschaut, da war Post-Market Surveillance ein einziges Mal genannt, im Annex 10 unter klinischer Bewertung. Und das war es dann auch. Wenn man sich das jetzt heute anguckt unter der MDR, das hat sich halt komplett verändert. Das hat ein ganzes Kapitel dafür. Das ist Kapitel 7 in der MDR und das ist dann nochmal unterteilt in drei Abschnitte. Einmal den Abschnitt ja, Überwachung nach dem Inverkehrbringen, dann Vigilanz und die Marktüberwachung, die die Behörden machen. Also sprich, der ganze Umfang davon ist komplett gestiegen. Und wenn man heute denkt, dass Post-Market Surveillance gleich, ich schaue mir ein paar Reklamationen an, ist, dann ist man komplett auf dem Holzweg.
Jo.
Ja. Wie hat sich der Aufwand für euch verändert? Also für die Post-Market Surveillance unter der Richtlinie im Vergleich zur MDR?
Der Aufwand ist anders geworden. Ich würde noch nicht mal sagen, dass der so krass größer geworden ist. Es ist nur, die Arbeit hat sich komplett anders strukturiert, weil wir jetzt viel, viel enger verzahnt sind mit der klinischen Abteilung. Wenn wir jetzt gucken, klinische Bewertung, wenn wir das Risikomanagement angucken, diese Koordinationsaufwände, die sind natürlich intern wesentlich höher. Früher haben die Leute sich so einen Post-Market-Surveillance-Manager oder Mitarbeiter vorgestellt, der sitzt halt für 3 Wochen in seinem stillen Kämmerlein und dann tackert der so einen Bericht da zusammen. Und das hat sich heute bei uns zum Beispiel sehr krass verändert. Der PMS-Manager ist eigentlich wie so ein Project-Manager. Der muss alles on Timeline halten, damit es rechtzeitig fertig wird. Jeder PSUR ist, sag ich doch mal, intern, ist so wie so ein kleines Mini-Projekt. Alles von allen Gruppen muss alles fristgemäß eingereicht werden und am Ende muss auch noch eine einheitliche Geschichte dabei rauskommen.
Mhm. Muss gut geplant sein, die ganze Sache.
Ja, Planung, Planung, Planung. Danke für das Stichwort, Jörg. Das ist vielleicht das Nächste, was sich auch sehr stark verändert und auch noch im Veränderungsprozess ist, der Schwerpunkt auf der Planung von den Tätigkeiten.
Wie ist denn der Aufwand vergleichbar zwischen den verschiedenen Ländern? Ich meine, ihr agiert ja weltweit. Du sagst, du hast auch ein Team in Costa Rica, was dir untersteht, oder auch USA. Ja. Wie unterscheidet sich die Post-Market Surveillance, zum Beispiel Europa, USA?
Sehr stark, weil die Amerikaner brauchen jetzt gar keinen Post-Market Surveillance Report. Das ist jetzt eine reine Ausnahme. Es gibt natürlich auch einen PMS-Report in der amerikanischen Gesetzgebung, aber das ist nicht für die Standardprodukte. Das ist nur, wenn die FDA das anfordert, also on request. Ansonsten ist dort das Post-Market Surveillance in dem Sinne viel mehr noch auf die Reklamationen gemünzt. Ja, wenn man sich jetzt so ein MD-Sub-Audit anschaut und da diesen Audit-Guide, da liegt der Fokus ganz klar auf den Reklamationen und auf dem Medical Device Reporting, also das Melden an die Behörden. Insofern ist Europa definitiv Vorreiter. Man muss sich das so vorstellen, was jetzt passiert global, das ist wie so ein Instagram-Post. Also man muss sich jetzt mal vorstellen, die Europäische Kommission hat jetzt so einen Instagram-Post gemacht. Hey, wir haben jetzt so eine neue, coole Post-Market-Surveillance-Regulation. Und dann sagen alle anderen Behörden global like, 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 like und sagen, hey, das will ich auch haben. Und was ist passiert? Tatsächlich, Kanada hat ein Like gesetzt, hat das jetzt auch gemacht. Und sie nennen es Canada Summary Reporting. Im Dezember 2024 hat Großbritannien auch ein Update ihrer Medizinprodukteverordnung von 2002 genehmigt oder was made law, um so genauer zu sagen. PMS-Planung, PMS-Reports und PSURs werden dann also ab dem 16. Juni 2025 auch in Großbritannien verpflichtend.
Konntest du beobachten, dass diese vergrößerten PMS-Aktivitäten und gerade diese PSOA-Berichte zu einer Verbesserung von einem Produkt beigetragen haben?
Das ist ein Irrglaube, dass man denkt, dass man durch den PSUR neue Erkenntnisse gewinnt. Was der PSUR herstellt, ist eigentlich Transparenz. Er fasst Daten zusammen, die man eh schon im Unternehmen hat oder haben sollte. Und es ist ein Kommunikationsmittel. Ich kann damit Ergebnisse nach außen kommunizieren. Und zwar an die benannten Stellen und auch an die Behörden. Und die Behörden sind daran auch interessiert, weil die bekommen ja heute sogenannte Vigilanzmeldungen. Und da müssen sie immer viele Nachfragen stellen. Oder ihnen fehlt der Gesamtzusammenhang zu dem Produkt. Und PSURs, die man dann in Zukunft in EudaMed hochladen muss, dann ist schon die Erwartung, dass Behörden in Zukunft diese PSURs sich anschauen werden und in ihre Risikobewertung von solchen Fällen mit einbeziehen. Ich glaube, dass Hersteller, die in dem PSUR wirklich etwas grundlegend Neues über ihr Produkt herausfinden, das ist ein Anzeichen, das für mich eine Alarmglocke wäre, denn dann ist irgendwas im Qualitätsmanagement nicht in Ordnung.
Beim Risikomanagement wahrscheinlich.
Ja, genau. Also Risikomanagement sehe ich als Teil des Qualitätsmanagementsystems. Wenn die PMS-Daten also in das Risikomanagement reingehen und da gegen etablierte Thresholds bewertet werden, dann macht man das ganze Jahr über, also permanent. Nicht, wenn ich den PSUR-Bericht schreibe. Hm. Weil für Klasse 2a muss ich den ja auch nur alle 2 Jahre zum Beispiel schreiben.
Was sind für dich die wertvollsten Datenquellen für die Post-Market Surveillance?
Ich glaube, die Zukunft liegt in den klinischen Daten. Wenn ich jetzt zum Beispiel orthopädische Produkte anschaue, sowas wie Knieimplantate oder Hüftimplantate, dann werden Register immer wichtiger. Also diese Real-World-Data, Real-World-Evidence, das ist sogenannte High-Quality-Data. Aber das ist, wo die Reise, glaube ich, hingehen wird. Man sieht auch, dass die Register sich immer mehr absprechen, der Austausch wird größer und auch der Fokus von Behörden, sich mehr Registerdaten anzugucken, wird höher. Das ist natürlich dann aber auch ein Problem für Hersteller, die keine Registerdaten haben, weil für viele Produkte gibt es ja einfach keine Register. Was machen die jetzt? Da muss man dann andere klinische Daten sammeln. Aber deshalb sage ich auch immer, dieses Zusammenspiel gerade aus Qualitätsabteilung mit der medizinischen Abteilung ist so wichtig. Das ist immer ein schönes Beispiel. Ein Kunde meldet dir nicht, der Kondensator auf dem Motherboard ist defekt gewesen, sondern der sagt, ging nicht an, war kaputt, ist defekt, hat nicht funktioniert. So. Das sind meine Post-Market-Daten, ja. Und die Challenge oder die Herausforderung ist wirklich da, wie kann ich diese Post-Market-Betrachtung in mein Risikomanagement verknüpfen und die Daten, die ich nach Inverkehr bringen bekomme, mit meinen anderen Qualitätsmanagement-Prozessen und den ganzen Systemen, wie kriege ich das verwurstet?
Wie schätzt du die Qualität von Fragebögen für Kundenfeedback als Quelle ein?
Super Frage. weil ich finde das Wort Survey, so auf Englisch gesagt, finde ich ein super schöner Begriff, weil das Wort Survey kommt ja gar nicht in der MDA vor. Auf Konferenzen aber auch wird immer geschrieben, ja, was ist denn Survey? Dann sage ich, ja, wie definiert ihr denn Survey? Und dann kommt man zu unterschiedlichen Definitionen. Und mit den unterschiedlichen Definitionen kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich sage dann immer, wieder eine Juristenantwort, es kommt drauf an. Surveys und diese Umfragen muss man genauer definieren, weil das kann sowohl allgemeines PMCF sein als auch spezifisches PMCF und dann jeweils gelten andere Regeln.
Und auch da wieder ganz wesentlich der Plan.
Absolut. Da sind wir wieder beim PMS-Plan und auch beim PMCF-Plan. Kleiner Hinweis, ich habe das gerade von der benannten Stelle BSI gesehen. Die haben das jetzt auf ihrer Webseite auch publiziert. Wenn man was im PMCF-Plan beschreibt und sagt, das werden wir durchführen, dass die jetzt sagen, hey, das kommen wir auch kontrollieren. Bitte nicht den Plan klammheimlich ändern und uns das nicht sagen, sondern diese Änderungen müsst ihr uns auch mitteilen. Ein paar Hersteller sind dann angefangen, diese Änderung mit Hilfe des PSURs mitzuteilen. Eine Mitteilung dieser Änderung im PSUR ist nicht ausreichend. Wir möchten da eine separate Change Notification haben und ein Assessment, ob das ein Significant Change war. Mhm. Also man merkt, der Fokus auf diese klinische Datensammlung im PMCF-Plan, das ist, ja, Jörg, da hast du recht, es wird immer wichtiger und wird eher noch zunehmen. Mhm.
Wie geht ihr denn mit dem Thema Trendreporting um?
Trendreporting, das zaubert mir immer so ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht, weil das ist so ein Angstthema in der Industrie. Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Trendreport verschickt. Ich habe letztes Jahr mit einer europäischen Behörde gesprochen und die haben weniger als 5 bekommen in den letzten 10 Jahren. Das zeigt mir, da gibt es zwar einen Artikel 88 in der MDA, die praktische Anwendung aber ist nicht gegeben. Wenn man sich den Artikel 88 da zum Beispiel mal anschaut, dann muss man ja Significant Increase haben. Der muss einen Impact haben auf Benefit Risk. Ich sage das mal ein bisschen verkürzt. Und der muss dann noch unacceptable sein. Dann bin ich sofort im Bereich Maßnahmen auf dem Feld, im Bereich Field Safety Corrective Actions.
Habt ihr da eine statistische Analyse drüber laufen lassen?
Ja, also wir haben einen etablierten Prozess für das Trending. Wir machen das immer auf eingehende Reklamationen. Mhm. Andere Daten werden bei uns auch in das Reklamationssystem eingespielt, in dem Sinne. Das wird an einen zentralen Data Lake weitergeleitet und dort haben wir ein integriertes Trendmodell. So können wir die Daten live jeden Monat trenden.
Was tut man allerdings, wenn die Datenbasis dafür gar nicht ausreichend ist?
Zum Beispiel bei neuen Produkten.
Neue Produkte oder aber solche Standardprodukte, wo du einfach mal keine Reklamationen hast.
Da muss man natürlich dann aufpassen, dass man sich nicht ein Signal einbildet, was gar nicht da ist. Wie wir das machen, ist, wir sagen, ob es einen Upward-Trend gibt oder nicht, aufgrund des Tools. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein meldepflichtiger Trend gemäß Artikel 88 wäre oder dass wir was machen würden. Was das antriggert, ist ein weiterer Prozess ins Qualitätsmanagement und dann guckt sich unser Design-Quality-Team diese Upward-Trend an und schaut, ob das wirklich bestätigt werden kann oder nicht und ob dann Maßnahmen erforderlich sind oder nicht.
Bei der Menge an Produkten, die ihr habt, macht ihr wahrscheinlich ganz viel mit digitalen Lösungen und gar nicht mehr so viel händisch. Was macht ihr denn wirklich noch händisch, außer die Entscheidung?
Mein Team selber zum Beispiel arbeitet ganz wenig mit Excel, weil wir alles aus einem Data Lake haben und dort dann die Tabellen auch im PSUR automatisiert mit einer Software erstellen können, weil ich wiederum Verkaufszahlen und Reklamationen aus den verschiedenen Systemen in den Data Lake reinspiele.
Was war denn für dich jetzt, wo du das ja nun schon ein paar Jahre jetzt machst, das größte Learning in der Zeit? Gab es für dich irgendeinen Moment, wo du dachtest, so, das ist jetzt voll interessant, jetzt habe ich tatsächlich, das habe ich von der Perspektive noch gar nicht betrachtet?
Die spannendste Entwicklung, fand ich, ist das IMDF Adverse Event Coding. Eigentlich ein Game Changer, weil ich jetzt verschiedene Prozesse miteinander verknüpfen kann, ohne dass ich Worte benutzen muss. Oder ich kann in unterschiedlichen Sprachen das Gleiche sagen, kann das in Software überspielen, weil die Software mir eine Verbindung erlaubt durch die Codierung. Für mich ist das der Long-Term wirklich der Game-Changer. Mhm. Da hatte ich ein 3-jähriges Projekt, wo wir das nicht nur beim Vigilanzmelden implementiert haben, sondern auch als Standard im Complaint-Management-Prozess. Sowohl beim Intake, beim Reporting, bei der Untersuchung von Reklamationen, das ist komplett überall im Prozess integriert. Mittlerweile auch im Risikomanagement und auch in der klinischen Bewertung. Damit stelle ich eine einheitliche Sprache zwischen diesen Prozessen dar. Und das kommt wieder zurück auf die Kommunikation. Wenn Leute über das Gleiche sprechen mit den gleichen Begriffen, Auf einmal merken sie, ah, das ist ja eigentlich das Gleiche, was die sagen. Bei uns sind das so weit, dass wir das auch in der IFU, also in der Gebrauchsanweisung, auch benutzen. Also wenn man dort dann mögliche possible side effects darstellen muss, benutzen wir auch solche Begriffe. Weil dann kann man eine Durchgängigkeit von den Dokumenten darstellen.
Ist das da, wo der MDKU auch ansetzt? Wir haben schon ganz viel von euch gehört und wir haben gar keine Ahnung, was ihr eigentlich macht.
Was ist der MDKU? Der MDKU, muss man zum Anfang erstmal sagen, ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Die Abkürzung ist für Medical Device Knowledge Units. Wir sind alle Experten aus der Community und wir wollen etwas für die Community machen. Wir sind alles Leute, die im Bereich Medizinprodukte arbeiten, Quality, Regulatory, Software, und die haben alle die gleiche Erfahrung. Man stellt technische Dokumentation zusammen, auch für sehr innovative Produkte. Vielleicht enthalten die ja sogar AI. Aber wenn es dann an diese Dokumentation geht, dann dokumentiert man das in Word, Excel und PDF. Das ist ja mühsam. Und wie kann man das verbessern und diese technische Dokumentation in eine komplette digitale Dokumentation verwandeln?
Und wie macht man das?
Das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, weil wir denken, man kann die ganzen Informationen in sogenannte Knowledge Units runterbrechen, in ein Datenmodell packen. Und mit diesem Datenmodell, das erlaubt dann, dass man einen digitalen Austausch machen kann. Sprich, in einer fernen Zukunft, vielleicht oder nicht so fernen Zukunft, dass man den Austausch zwischen Herstellern und den Behörden oder den Notified Bodies komplett automatisieren kann.
War ja auch ein Punkt, den Florian Tolk mit so schön benannt hat. Wir brauchen mehr Daten und wir müssen weg vom Dokumenten denken.
Genau.
Jetzt würde mich noch interessieren, also wie das beim MDKU bei euch läuft. Also wer sind die Mitglieder und habt ihr Arbeitsgruppen? Trefft ihr euch regelmäßig?
Ja, wir treffen uns regelmäßig. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Wir sind sehr niederschwellig organisiert. Bei uns kann jeder mitmachen. Es könnten auch Firmen mitmachen. Firmensponsoren sind jederzeit herzlich willkommen. Jeder kann einfach Mitglied werden über unsere Webseite. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Ich bin in der Arbeitsgruppe für Post-Market Surveillance. Es gibt noch Risikomanagement, es gibt die Clinical Evaluation Gruppe, es gibt eine Gruppe für Technical Documentation, es gibt eine Gruppe für Usability, es gibt auch eine Gruppe für das Datenmodell. Das ist ja auch unser Ziel, das Ganze von einem Informationsmodell in ein Datenmodell zu bringen. Wir haben auch Ideen noch für weitere Arbeitsgruppen. Also wir wissen, dass Cybersecurity eine Rolle spielen wird, natürlich in Zukunft Biokompatibilität, Labeling, Design Transfer, Software Development und so weiter. Was wir uns jetzt als erstes mal auf die Fahne geschrieben haben, ist, wir wollen einen ersten Piloten dieses Jahr veröffentlichen.
Dann würde ich gerne noch mal einen Schlenker machen zu der Post-Market Surveillance. Du hast am Anfang erwähnt, du bist auch aktiv für MedTech Europe, für die MDCG Task Force.
Ja, ist schön, dass du beim Wort Post-Market Surveillance ins Straucheln kommst, weil normalerweise kommen die Leute bei Überwachung nach dem Inverkehrbringen ins Straucheln. Ja, bei MedTech Europe, ich bin Coach von der PMS-Arbeitsgruppe und Industrie-Stakeholders sind auch immer involviert in dem Schreiben oder dem Review von den MDCG-Leitlinien. Und dann habe ich dort mitgemacht bei den Leitlinien für den PSUR, auch Input für die Q&A, also für Question and Answers on Vigilance Terms and Concepts. Und dann hoffentlich dieses Jahr bald kommt eine MDCG zu Post-Market Surveillance raus.
Ich habe gelesen auf der Seite der Europäischen Kommission, dass gestern und heute die Gruppe tagt.
Das stimmt. Heute Morgen war das Stakeholder-Meeting der MDCG für PMS und Vigilanz.
Du hast aber keine Informationen, was da im Geheimen besprochen wurde.
Ich kann nicht viel aus diesem Meeting erzählen, aber was ich sehr spannend fand, ist, dass auch der IMDRF dort präsentiert und einen Auszug gezeigt hat aus seinem strategischen Plan von 2021 bis 2025. Wir schauen natürlich viel auf Europa gerade in diesem Bereich für Post-Market Surveillance, aber auch global hat der IMDRF Post-Market Surveillance als eines der strategischen Objectives in ihrem strategischen Plan. Als ein Key Objective ist unter anderem Strengthening the Post-Market Surveillance for Medical Devices and Implementing a Regulatory Lifecycle Process. Also nicht nur von Europa, sondern jetzt auch auf IMDRF-Level kommt dieses Thema immer weiter voran. Und deshalb denke ich, dieses ganze Post-Market-Monitoring, Post-Market-Signal-Detection, was jetzt noch nicht so weit beschrieben ist. Und da spielt dann wiederum auch das IMDRF-Coding eine Rolle. Ne? Weil wenn das jetzt überall gleich ist in der ganzen Welt, irgendwann können Behörden diese Informationen global komplett austauschen. im Zusammenspiel auch mit UDI-DI. Und dann haben sie über die ganze Welt eine harmonisierte Terminologie. Und dann kann ich natürlich auch Signal Detection für Produkte nicht nur fokussiert auf ein Land, nicht fokussiert auf Europa, sondern vielleicht über alle IMDF-Länder eigentlich hinweg machen. Und das ist natürlich aus Behördensicht sehr spannend.
Jetzt hast du ja da Einblicke. Für uns ist das Thema MDCG und diese Gruppen, die da zusammenkommen, ein großes Mysterium, weil ja da einfach nichts nach außen kommuniziert wird. Für uns ist diese Frage so interessant, wer ist denn da dabei?
Ich finde, sie werden transparenter. Die Hauptakteure sind die Behörden. Das Ganze wird von der Europäischen Kommission koordiniert. Aber wenn man jetzt fragt, wer schreibt denn jetzt so eine MDCG? Das ist jetzt nicht, dass da 100 Leute bei der Kommission sitzen, irgendwelche Regulatory Scientific Experts, sondern diese MDCGs werden größtenteils von Mitarbeitern von den nationalen Behörden erstellt. Und die sind dann auch für die Koordination und für die Präsentation des Status, Updates und so weiter verantwortlich. Die leiten diese Arbeitsgruppen. Es muss immer eine Behörde sein. Also Industrie könnte ja zum Beispiel als Stakeholder keine Arbeitsgruppe leiten. Die können immer nur mitarbeiten, wenn sie als Observer gelistet sind. Es gibt die MDCG, quasi das Plenary. Da sitzt das Top-Level-Gremium. Und unterhalb gibt es diese sogenannten Working Groups. Mhm. Und diese Working Groups, die haben wieder regelmäßige Meetings. Das kann man auch im Register von der Kommission nachschauen. Und da werden auch Meeting Minutes von diesen Meetings, von denen du ja heute auch gesprochen hast, veröffentlicht.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ach, der Klassiker, oder? Ich hatte gerade noch irgendwie eine total kluge Frage, die ich stellen wollte.
Die fällt dir bestimmt nach dem Entweder-Oder wieder ein, Claudia.
Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe bis jetzt bei einem Hersteller habe ich gesehen, dass der diesen Leitfaden für die Post-Market Surveillance bei sich im Unternehmen implementiert hat und all seine Berichte danach geschrieben hat. Die Berichte waren unsagbar lang. Ich war richtig erschrocken. Aber genug davon, lasst uns zum Entweder-Oder kommen, zu den wichtigen Fragen.
Wo war denn da jetzt die Frage, Claudia?
Ich finde, da war eine versteckte Frage drin. Muss das denn wirklich so kompliziert sein? Müssen wir denn immer noch mehr Leitfäden und noch mehr Leitfäden machen, um am Ende zu einer reinen Checkbox-Mentalität zu werden?
Mhm. Aber das ist doch toll, Checkboxen sind doch super. Da muss man nicht mehr nachdenken, nur noch abhaken, abgelegt, weg.
Und dann können wir einfach alles die AI machen lassen? Fragezeichen.
Naja, man muss aber erstmal die Checkbox anlegen.
Ich würde mir wünschen, und das haben wir auch bei der Arbeitsgruppe von der MDCG für Post-Market Surveillance diskutiert, dass der Hersteller sich aktiv Gedanken macht beim Erstellen des Post-Market Surveillance Plans. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein neuer Gedanke, der für manche Hersteller nicht komplett da ist, weil früher alles auf dem Report war. Ja, also früher hat man auch im Notified Body Audits hat man immer nur nach dem PMS Report gefragt oder jetzt neuerdings nach dem PSUR. Könnten wir vielleicht da mal dahin gehen und zu fragen, was ist denn für dieses Produkt überhaupt eine sinnvolle PMS-Maßnahme? Mhm. Für ein Produkt, das 50 Jahre im Markt ist. Naja, neue Literatur werde ich dazu ganz wenig finden, weil das so etabliert ist im Markt. Ganz anders beim Produkt, was eine Innovation ist. Vielleicht muss ich da ja PMS anders machen. Ich würde mir wünschen, dass wir keine PMS-Leitfaden haben, der dann sagt, einfach one fits all und überall das Gleiche machen, sondern mehr unseren Sachverstand einschalten und auch diese Subject Matter Expertise, die wir haben, benutzen, um zu sagen, was denken wir denn ist jetzt das Richtige für dieses Produkt? Und dementsprechend auch unser Ziel und unsere Objective für den PMS-Plan schreiben. Und der kann sich ja im Verlauf des Lebenszyklus des Produktes auch verändern. Mhm.
Müsste er ja eigentlich rein theoretisch auch, weil gerade wenn es um Bestandsprodukte geht, musst du ja bei deinem ersten PSUR auch deine gesamten Altdaten mit bewerten und das damit einfließen lassen. Und bei allen weiteren würde ja dieser Punkt dann zum Beispiel auch schon wieder rausfallen, weil du hast sie ja einmal mit betrachtet und nochmal betrachten macht ja dann keinen Sinn.
Apropos Bestandsprodukte, ich möchte jetzt zum Entweder-Oder kommen.
Super.
Weil die Zeit läuft uns davon. Also das Entweder-Oder, du kommst von uns zwei Begriffe genannt, sollst dich für einen von beiden entscheiden. Am besten erst sprechen, dann denken, weil du hast anschließend die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen, warum du dich für den Begriff entschieden hast. Es sind fünf Begriffspaare. Ich stimme den ersten, weil der ist mir jetzt gerade spontan noch eingefallen. MDCG oder MDKU?
MDKU.
Mhm. Klinische Bewertung oder Risikomanagement?
Puh, das ist jetzt schwierig. Klinische Bewertung.
Rückmeldung oder Trend?
Rückmeldung.
Wenn du an das Post-Market Surveillance denkst oder an die Prozesse, ist das die Spinne oder ist das das Netz?
Die Spinne, die Daten sammelt. Das Netz ist das Risikomanagement, was über allem drunter liegt.
Sehr schön, das gefällt mir.
Das hast du schön gesagt. Sicherheit oder Leistungsfähigkeit?
Sicherheit. Ich stelle mir immer vor, wenn ich Patient wäre, was würde ich erwarten? Und am Ende des Tages, das Produkt muss immer Sicherheit in der Anwendung sein.
Ich möchte dann nochmal einen Schritt zurückgehen, ganz allgemein, off-topic, weil wir jetzt mit dem Hauptteil durch sind. Gab es in deiner bisherigen Berufskarriere im Bereich Regulatorik, QM, Post-Market-Surveillance skurrile Ereignisse?
Also es gab schon skurrile Ereignisse. Wir haben innerhalb von einer Reklamation mal eine Anfrage bekommen zu der Materialzusammensetzung eines unserer Hüftgeschäfte. Die Anfrage war so merkwürdig, dass ich mit dem Herrn telefoniert habe. Der kam aus Österreich und er sagt, dass er Metaller ist. Und wir haben ihm dann die Materialzusammensetzung von dem Hüftschaft geschickt. Und er hat sich danach nochmal bedankt. Das sei eines der spannendsten Dinge. Wir hätten ihn wirklich happy gemacht. Und wenn man normalerweise im Reklamationswesen ist, wo irgendwann was mit Revision oder wo die Produkte vielleicht nicht so funktioniert haben, dann gesagt zu bekommen, dass man, weil man eine Materialspezifikation und so weiter zugeschickt hat, dass man damit sein Leben wirklich bereichert hat, das fand ich wirklich eine außergewöhnliche Reklamation.
Ja, das stimmt.
Sehr schön.
Dann bedanken wir uns, dass du uns so ausführlich geantwortet hast. Ich habe super viel gelernt. Also ich habe festgestellt, dass es doch echt so einen großen Unterschied macht, wenn man mit jemandem spricht, der einen juristischen Background hat. Du hast einfach eine komplett andere Sicht auf die Dinge, als es wir, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Deswegen hoffe ich, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Berufsfeldern weiter noch intensiv stattfindet und wir noch weiter voneinander lernen können.
Das würde ich mir auch wünschen, weil das finde ich auch das Tolle an der Medizinprodukteindustrie. Es ist so ein schönes Querfeld an Leuten, die dort zusammenarbeiten, so ein schöner Mix und irgendwie gerade, dass die verschiedenen Disziplinen da zusammenkommen, finde ich, ist auch eines der Stärken der Medizinprodukteindustrie, weil das macht es so spannend.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt mir auch nur noch Dank zu sagen, bevor ich zum wirklich allerletzten Satz komme, noch kurz die Frage an Claudia, ob du eine allerletzte Frage hast?
Nee.
Nee?
Meine Fragen sind alle aus für heute.
Sehr gut, dann mache ich jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.